Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast
Saalgeflüster.
In diesem Podcast geht es um den Alltag im Krankenhaus, Geschichten aus dem OP und das Leben von zwei operationstechnischen Assistentinnen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich sitze hier gerade mit Katrin in meinem Wohnzimmer und heute haben wir auch einen Ehrengast dabei.
Ja, ein Ehrengast mit Fell sogar.
Klein Cleo.
Klein nicht wirklich, also klein haben wir
groß
bestellt.
Groß Cleo.
Aber groß haben wir bekommen. Als wir Cleo gekauft haben, beziehungsweise als feststand, dass wir einen Hund möchten, war es so, dass wir beim Züchter angeben konnten, wie groß dieser Hund ungefähr sein sollte. Und ich hatte, glaube ich, Medium angekreuzt. Und als Cleo dann kam, war es nicht Medium.
Naja, am Anfang war sie ja schon sehr klein.
Naja, also klein, weiß ich nicht. Sie war schon ordentlich, als wir sie abgeholt haben.
Ja.
Und jetzt ist sie, glaube ich, also sie gehört auf jeden Fall zu den Hunden, die größer sind.
Ja, ich würde auch sagen, wenn man mit ihr draußen ist und Gassi geht, dann gehört sie zu den großen Hunden auf jeden Fall.
Aber ich glaube, sie weiß selber gar nicht, dass sie groß ist, weil
Cleo ist einfach so süß. Also so wirklich sieht aus wie ein Stofftier in groß. Und ist halt auch nochmal merkt, dass sie jung ist. Sie ist so.
Sie ist ein, ja genau, sehr unbedarft, sehr tollpatschig, wenn sie geht. Und also wie gesagt, ich glaube, sie weiß nicht, wie groß sie ist, weil sie sich immer auf den Rücken legt, wenn irgendwer kommt und bellt und so ein bisschen aggressiver ist. Also sie legt sich direkt auf den Rücken.
Also wenn sie dann Angst bekommt?
Das ist ja so ein Zeichen davon, dass die sich unterwerfen. So wie du, wenn ich zu dir nach Hause komme, dann legst du dich erstmal auf den Rücken.
Das hättest du wohl gern.
Okay, wir wollen jetzt professionell sein.
Und zwar haben wir uns ein paar coole Themenbereiche aus dem OP überlegt, wo wir auch schon häufiger Fragen zu bekommen haben. Und das allererste Thema sind Notfälle im OP.
Notfälle, sehr wichtig, auf jeden Fall im OP. Ich würde sagen, fangen wir mit dem Notfallkopf an.
Also erstmal würde ich sagen, dass Notfälle generell, also egal ob man jetzt im OP arbeitet oder in der Notaufnahme, die werden immer eingeteilt in ein Schema. Das ist ein bisschen krankenhausabhängig. Also in der Notaufnahme kenne ich zum Beispiel das Wort Triage. Die Patienten werden triagiert, wenn sie da ankommen und demnach werden sie dann sozusagen behandelt. Also ihr müsst euch das vorstellen wie eine Nummerierung. Eins ist als erstes dran, zwei halt als zweites, drei als drittes und so weiter und so fort. Und damit können wir sicherstellen, dass die Patienten, die es halt dringlich haben und wo schneller Handlungsbedarf ist, dass die eben auch zuerst dran kommen. Und sowas haben wir natürlich auch im OP, weil nicht jeder Notfall gleich schnell behandelt werden muss. Und manchmal, gerade wenn zwei Notfälle oder drei Notfälle auf einmal reinkommen, und wir zum Beispiel am Wochenende arbeiten, dann gibt es ja nur den Dienst, also den 24-Stunden-Dienst und den Rufdienst. Das heißt, wir müssen so ein bisschen einordnen, okay, wer kommt als erstes dran? Und dafür gab es in meinem Krankenhaus, in meinem alten, ein Schemata, und zwar Notfälle nach N1, N2, N3 und so weiter. Und bei dir werden die ja nach Farben einsortiert.
Genau, also zumindest im OP. Wie es in der Notaufnahme ist, weiß ich gar nicht so genau. Aber bei uns wird es nach Farben einsortiert und danach kannst du dann erkennen, ob es jetzt weniger als eine Stunde Zeit hat oder halt auch nicht. Aber zum Beispiel, wenn es heißt, es kommt ein Notfallkopf direkt aus der Notaufnahme zu uns in den OP, dann muss es schnell gehen.
Ja, und das weiß auch jeder. Also da musst du auch keine Farbe mehr nennen oder nachgucken.
Du hast auch keine Zeit mehr, irgendwas nachzugucken, weil dann rennst du, dann holst du dir deine Siebe. Bei unserem Notfallkopf zum Beispiel, da ist sind die kompletten Siebe schon vorher gepackt. Das ist der Notfallkopf, der da immer steht. Auch mit allen Nähten, mit allen Kleinigkeiten, die man dazu braucht. Und ja, dann muss es einfach schnell gehen. Dann läufst du in den OP, versuchst so schnell wie möglich alles vorzubereiten. Der sterile Part wäscht sich ein und du machst die Siebe auf, du machst die Nähte auf und dann kommt der Patient auch meistens schon reingefahren. Dann hilfst du parallel mit beim Lagern. Dann, es muss wirklich ganz schnell gehen, bis der Kopf
Mikroskop
dann auf
vor allem das Mikroskop
ist.
Als
genau,
allererstes
das Mikroskop, das wird angeschaltet und das wird auch als allererstes bezogen. Und dann wird der Rest oder beziehungsweise dann kommt der Rest. Ja, das ist immer eine besondere Situation im OP. Ich finde es auch immer wieder schön zu sehen, wie professionell das am Ende auch abläuft.
Mhm. Also ich war ja jetzt gerade in der Neurochirurgie in der Einarbeitung und diesen Notfallwagen, den habe ich auch ein paar Mal gerichtet. Und das war super toll, weil da sieht man mal, wo die Sachen sind, die man braucht und auch welche Sachen man braucht. Und wenn man die dann ein paar Mal gerichtet hat, dann weiß man das eigentlich auch schon so aus dem Kopf und braucht dafür keinen Ordner mehr. Also vor jedem Fachbereich haben wir einen Ordner stehen, wo für verschiedenste OPs dann sozusagen steht, was man dafür alles braucht, von den Instrumentensieben hin bis zu dem Einzelmaterial. Und ganz am Anfang, als ich ganz neu war in dieser Abteilung und auch noch nichts wusste, musste ich immer mit dem Ordner richten. Aber nach den ersten paar Tagen war das dann auch drin.
Ja, aber ich finde auch, also wenn du länger in einer Abteilung bist und nur in dieser Abteilung, dann kannst du meistens auf diesen Ordner verzichten. Aber wenn du immer switcht zwischen den Abteilungen, dann finde ich schon, also ich richte da oft auch mit Ordner.
Ja, klar. Also OP-Schwestern oder auch OTAs sind entweder sowas wie Arounder, also decken jeden Fachbereich ab. Das bedeutet aber eben auch, dass sie halt immer rotieren in den Fachbereichen und nie so eine richtige Routine in einem Fachbereich bekommen und dementsprechend ja auch nie richtig das Fachwissen aufbauen, was andere Leute haben, wenn sie nur in einer Abteilung arbeiten. Yeah. Das ist ein großer Unterschied. Wir brauchen beide immer, weil du brauchst Leute, die alles abdecken können. Das ist ja auch
Ich kann mich auch immer Kunst. Schwer entscheiden, was ich jetzt lieber mag. Ob ich lieber für eine längere Zeit in einer Fachabteilung sein möchte oder ob ich wirklich überall sein möchte.
Ich finde es schön, wenn man eine längere Zeit in einer Fachabteilung ist und dann nach einer ganzen Weile, wo man da halt war und sich sicher fühlt und Routine reinbekommen hat, wenn man dann wieder anfängt zu rotieren.
Ja.
Aber nicht halt dieses ständige Rotieren.
Ja, ja, wahrscheinlich hast du recht.
Dieses Vorbereiten von dem Notfallkopf für eben richtige Notfälle, wenn es dann wirklich, wirklich schnell gehen muss, das kennen wir ja auch, das Pendant dazu zu dem Notfallkopf ist dann die Notsektio, also die rote Sektio. Da muss auch alles super schnell gehen und da ist auch immer eine Notsektio vorbereitet. Also, dass man sozusagen eigentlich die Sachen nur noch aufreißen muss und direkt anfangen kann.
Bei der Notsektio ist es sogar so, dass im Sieb, eigentlich musst du nur das Sieb aufmachen und da ist bei uns, dann gibt es eine Nierenschale, es ist so ein kleines Metallschälchen, wo schon alles drin ist bis zur Entnabelung vom Kind. Also da ist ein Skalpell drin, da sind Klemmen drin, da ist eine Schere drin und da sind Pinzetten drin.
Ja, das ist bei uns auch so.
War das bei euch auch so?
Ja.
Okay.
Und was ich jetzt ganz toll fand, auch in der Neurochirurgie, da gab es ein bis zwei Leute, die sich halt um diese Fachabteilung gekümmert haben und auch sehr gut Bescheid wussten. Und die haben mich gleich so angelernt, dass ich immer Köpfe so vorbereite, als wäre es ein Notfall.
Genau.
Also ich hatte den Zeitstress nicht, aber ich sollte vom Ablauf immer alles so machen, wie als wäre es ein Notfall, damit man es halt verinnerlicht und in so einer Notfallsituation dann nicht irgendwie plötzlich nochmal überlegen muss, wie war das nochmal.
Was kommt zuerst und genau. Darauf legt die Abteilungsleiterin auch sehr viel Wert und das finde ich auch sehr wichtig.
Es ist total sinnvoll.
Dass man auch direkt das Skalpell hat, dass man halt direkt anfangen kann zu arbeiten, dass keine Zeit verloren geht. Du kannst dir am Ende immer noch deinen Tisch dann so von den Instrumenten her hinlegen, wie es dann so gehört, aber dass das Skalpell auf dem Tisch ist, dass das Mikroskop bezogen ist und dass du halt direkt loslegen kannst.
Also meinen eigenen Tischaufbau wollte sie jetzt auch nicht unbedingt, aber das kann ich auch verstehen. Ich habe einmal nachgefragt, hey, kann ich die Klemme vielleicht so und so hinlegen? Und dann war sie so, mach's doch lieber so, wie wir es halt hier generell machen.
Ach so, nein, ich meinte nicht mit eigenen Tischaufbau, dass du dir so hinlegst, wie du wolltest, sondern ich meinte schon standardmäßig. Und es hat ja auch einen Sinn, dass du es standardmäßig machst. Wenn du abgelöst wirst vom Tisch mal von jemand anderem, dann ist es halt immer, der Standardtisch sieht immer gleich aus.
Genau. Und ich finde das dann auch in Ordnung. Also ich musste mich da ein bisschen umorientieren, weil gewisse Dinge habe ich einfach immer anders hingelegt.
Ja.
Und dann war es irgendwie komisch für mich. Allein schon vom Blick, gar nicht vom Handling, sondern auch so vom Blick auf den eigenen OP-Tisch und wie man das sonst immer so richtet. Wenn dann plötzlich Instrumente anders liegen oder anders herum oder so, weißt du, das verwirrt einen am Anfang ein bisschen.
Aber wie war das in dem Krankenhaus, wo du vorher gearbeitet hast, konnte da jeder seinen Tisch so sich hinlegen, wie er wollte? Oder gab es da
mehr
auch?
Mehr oder weniger. Also wir hatten schon so Standards, aber jeder hatte trotzdem seine Eigenheiten und die hat er auch so durchgezogen. Ich muss aber eine Sache sagen, ich finde es nicht schlimm, wenn man seine Eigenheiten hat, aber gerade bei größeren OPs ist es schon von Vorteil, wenn jeder es gleich macht.
Ja, finde ich auch.
Weil ich war schon immer wieder auch mal in so Situationen, wo ich dann etwas suchen musste. Und das ist einfach ärgerlich. Und vor allem musst du dann teilweise auch deinen Tisch wieder umbauen. Oder wenn du zur Pausenauslöse bist und halt weißt, okay, ich werde gleich wieder ausgelöst, dann musst du halt mal eine Stunde mit einem Tisch zurechtkommen, der nicht so ist, wie du ihn kennst.
Ja, auch allein die Nadel, ne? Also ich hatte schon mal in der Gefäßchirurgie Tische, wo ich dann zur Pause abgelöst
genau,
habe.
Genau, die Gefäß.
Und die Nadeln, die lagen überall, nur nicht da, wo sie hingehörten.
Ah, das finde ich ganz schön. In meinem alten Krankenhaus haben wir standardgemäß in der Gefäßchirurgie immer eine Nadelbox.
Natürlich, immer. Da war eine Nadelbox, nur ach die so. Nadeln waren nicht in dieser Nadelbox.
Oh. Ja gut, nee, das haben die schon. Manchmal, also die Nadelboxen sind bei großen Operationen dafür da, dass wir eben unsere Nadeln, die wir an den Tisch bekommen, für Hautnähte. Manchmal braucht man aber auch eine Durchstechung. Und auch Blutungen kann man teilweise mittels einer Nadel und einem Faden halt stillen, wo man Gefäße ligiert. Also das ist jetzt Fachsprache, das muss nicht jedem was sagen. Ich versuche das so ganz grob zu erklären, aber man braucht Nadeln für verschiedene Momente während ja. einer Operation. Und gerade bei größeren Eingriffen braucht man manchmal extrem viele. In der Gefäßchirurgie sind die sehr klein und auch fast immer doppelarmiert. Also das bedeutet, man kriegt einen Faden und da sind zwei Nadeln dran und die sind teilweise so klein, dass man wirklich genau hingucken ja. muss und auch ganz doll aufpassen muss, wo die hinfliegen. Und dafür haben wir diese Nadelboxen und da steht dann immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und es geht dann weiter bis
20, glaube ich. Ja, aber du kannst die auch doppelt dann.
Genau, bei so Doppelarmierten mache ich das immer so, dass ich sie auch immer doppelt einsortiere. Und wenn ich eine Nadel zurückbekomme oder zwei, dann packe ich die immer in dieses Schaumstoffding rein.
Ja.
Immer. Oder halt, wenn ich gerade Zeit habe, dann lege ich sie mir einmal kurz irgendwo anders ab.
Und wie machst du das? Also ich habe jetzt schon öfter gesehen, dass Kollegen sich die Nadelbox mit an den Instrumentiertisch legen, weil es einfach schneller geht.
Nee.
Aber ich weiß auch noch, dass wir ja beide gelernt haben in der Ausbildung, dass das strengstens verboten ist.
Genau, mache ich auch nicht. Also ich pack meine Nadelbox immer, ich bewahre mir immer zwei von diesen weißen Papierdingern auf, die in den OP-Kitteln drin ja. sind, zum Hände abtrocknen ja eigentlich. Das ist für mich so eine Verstärkung für den OP-Tisch und die mache ich immer da, wo mein erstes Sieb hinkommt, oben links immer.
Ja.
Da packe ich auch meine Nadelbox hin und mein Skalpell auf dieses weiße Tuch.
Ja.
Dann habe ich eine Verstärkung, brauche ich mir keine Sorgen machen, dass das Skalpell irgendwas durchsticht oder so. Da kommen auch meine Nadelhalter hin. Also alles, was spitz ist,
ja.
kommt
ja.
dahin.
Okay. Und du holst deine Nadelbox dann auch nicht intraoperativ an deinen Instrumentiertisch?
Wenn ich schnell gehen auch muss nicht. Und ich eine Nadel bekomme und ich Angst habe, ich verliere die gleich, dann in der Nadelbox gibt es ja immer diesen Schaumstoff.
Ja.
Und diese Klebeseite.
Ja, ja.
Dann packe ich die schnell an die Klebeseite, datsch die da ran und weiß, okay, die ist da und sortiere sie später dann ein.
Okay.
Wenn ich Zeit habe. Ganz wichtig nämlich, nicht jedes Krankenhaus zählt Nadeln, aber die OTA am Tisch, die zählt eigentlich schon immer die Nadeln, einfach um sicherzustellen, dass alles vollständig ist.
Genau, also die nicht jedes Krankenhaus zählt im Vier-Augen-Prinzip oder im Sechs-Augen-Prinzip.
Genau.
Aber wir, also die OTA am Tisch, sollte alle ihre Sachen immer zählen.
Ja, egal
ich
ob
kann mir
Nadeln,
das auch
Instrumente,
nicht vorstellen.
Textilien, alles muss gezählt werden, weil alles kann im Patienten verbleiben, wenn man nicht aufpasst. Und das ist auch alles schon mal passiert, dass ein Instrument in einem Patienten vergessen wurde, also eine Klemme zum Beispiel oder ein Bulldog. Ganz klassisch jetzt in der Gefäßchirurgie.
Ja.
So ein kleiner Bulli auf dem Gefäß, das vergisst du.
Jetzt musst du aber auch erklären, was ein Bulldog ist.
Eine Bulldog-Klemme ist eine ganz kleine Klemme, die wird auf ein Gefäß draufgesetzt. Die ist atraumatisch, damit das Gefäß nicht kaputt geht. Und damit kannst du sozusagen ja stoppen, dass der Blutfluss dort weitergeht. Also das klemmt halt ein Gefäß dann einfach ab.
Ja.
Genau. Und die sind ganz klein, die kann man schon mal vergessen, gerade wenn es eine hektische OP ist.
Ja, nicht nur Bulldogs werden vergessen, auch Bauchtücher.
Das ist übrigens auch schon mal passiert, als ich am OP-Tisch war. Kein Bauchtuch, sondern mitten in der Nacht, langer Gefäßeingriff. Wir waren alle wirklich auch an unserer Grenze angekommen. Die Laune im OP war am Boden. Das war ein super komplizierter Eingriff. Uns hat nicht aufgehört zu bluten. Wir hatten zwischenzeitlich echt Angst, den Patienten auch zu verlieren. Also es war einfach stressig, es war spät. Wir haben alle schon lange gearbeitet, also wirklich Limit-Situation. Ja. Und dann gab es auch keinen Assistenten. Auf jeden Fall hat mir am Ende der Zählung bei der OP ein Bulldog gefehlt. Und ich habe wirklich 10-mal nachgezählt. Wir haben den Mülleimer durchsucht und ich meinte dann noch so, ey, ich glaube, da ist noch oben einer, so an der Leiste.
Ja.
Und Patient zugemacht. Ich habe den Bulli aber nicht gefunden und meinen Springer auch nicht. Und da meinte ich so, mir fehlt immer noch ein Bulli. Dann haben wir gesagt, okay, wir röntgen jetzt einmal nochmal,
ja,
ne, und gucken, ob da was ist, weil das sieht man im Röntgengerät, wenn da ein Instrument drin ist, noch im Patienten. Und Tatsache, der Bulli war noch
in der Leiste.
In der Leiste.
Ja,
also
gut.
Die Leiste wieder aufgemacht, ne? Bulli rausgenommen und dann ist auch alles okay. Aber
es ist einfach so wichtig, dass man zählt.
Ja.
Und dass man auch standhaft bleibt, ne? Weil ganz oft kriegen auch die Chirurgen ja im Eifer des Gefechts das gar nicht so richtig mehr mit.
Genau. Und viele Operateure, also nicht immer werden wir da so wahrgenommen. Oder ich habe auch das Gefühl, dass manchmal das Thema Zählkontrolle nicht ganz so ernst genommen wird, weil man einfach davon ausgeht, das stimmt eh immer alles. Aber das ist eben nicht so. Und da müssen wir OTAs, finde ich, auch manchmal richtig für uns kämpfen.
Ja, und also das ist auch eine unserer Hauptaufgaben.
Ja.
Sterilität, Zählkontrolle. Einfach darauf achten, dass nichts im Patienten verbleibt und da auch rigoros alle Regeln befolgen.
Ja, und eine super wichtige Aufgabe, wo man, finde ich, auch wieder merkt, es ist Teamarbeit. Also jeder im OP hat eine wichtige Aufgabe, wenn nicht mehrere. Und die ist nicht zu ersetzen. Und da müssen wir auch immer aufeinander hören und das auch schätzen, dass man das eben richtig wiedergibt und dann halt auch dementsprechend eine Rückmeldung geben, finde ich.
Ich habe noch eine Frage zu deiner Zählkontrolle als Springer.
Ja.
Wie bereitest du deine Bauchtücher vor? Das macht ja jeder anders.
Also, ich finde, wenn es ein kleiner Eingriff ist, dann muss ich da nicht in einem dreckigen Mülleimer rumwühlen. Also in meinem alten Krankenhaus war es so, dass wir einen Zähleimer hatten.
Mhm.
Und das war einfach so ein kleiner Mülleimer, den man rumfahren konnte. Und da sind die ganzen Kompressen, Tupfer und auch Bauchtücher drin gelandet.
Ja.
Die Nadeln behält man am OP-Tisch, die werden da gezählt. Die gibt man nicht ab, weil Kontaminationsgefahr und auch Spitz, ne? Also
ja,
da kann man sich, genau, da kann man sich stechen. Also dieser kleine Eimer, den habe ich immer so gelassen bei kleinen Operationen. Und dann habe ich mir, wenn es zur Endzählung gekommen ist, habe ich mir einfach Handschuhe angezogen und die einfach, ne, nacheinander weggezählt.
Ja.
Genau. Also immer so über den Rand vom Eimer.
Ja.
Bei großen Operationen, also wirklich, wirklich großen Operationen, gehe ich zwischendurch mal an den Eimer und gucke, wie viel habe ich wovon. Bauchtücher mache ich dann in 5er-Schritten.
Ja.
Die nehme ich zusammen, zähle sie einmal für mich und mache dann Knoten an diese blauen Seile ran.
Ja, genau. Mhm.
Und lege sie dann wieder rein. Oder lege die Seile so drüber, dass ich sehe, da ist ein Bündel.
Ja.
So. Bei den Kompressen mache ich das Gleiche, aber mit 10.
Ja.
Also wenn ich 10 Kompressen habe, dann nehme ich eine Kompresse, die letzte, wicke sie um die anderen 9 und mache einen Knoten rein.
Okay.
Und die lege ich dann auch drüber. Genau.
Und bei den Tupfern?
Tupfer sind liegen da halt.
Ja. Und die reißt du dann so auf ein Tuch nochmal?
Nein.
Also du holst die alle einzeln raus?
Ja.
Okay. Weil bei uns gibt es eine Abteilung, die, ich nenne das immer so Rouladentechnik.
Oh Gott. Ja, ich weiß, was du sagen willst.
Aber ich finde, das ist so, ich finde, das sieht so schön aus, wenn
aber
einfach die, wenn du dir einen extra Tisch machst.
Mhm.
Und die verschiedenen Bauchtücher drauflegst und so wie so eine Art Roulade halt aufrollst. Ich finde es am Ende super smart, das einfach so runterzuzählen. Du kannst auch die Tupfer daneben legen. Es ist ein bisschen mehr Arbeit, aber ich finde es viel besser.
Bei großen Operationen bestimmt sinnvoll. Ich finde, es kommt immer darauf an, wie du das dann hinlegst, wenn du dir eine saubere Oberfläche schaffst mit einem sterilen Tuch, dass er dann nicht mehr steril ist, aber trotzdem, ne, mit einem Tuch und einem extra Tisch und man auch einen extra Tisch hat,
ja,
dann ja, voll geil. Ich habe auch mal in einem Krankenhaus gearbeitet, wo man einfach Moltex auf den Boden gelegt hat.
Ja, das machen auch immer mal wieder Kollegen.
Und dann auf dem Boden, das finde ich schlimm.
Warum?
Weil ich das irgendwie unhygienisch finde.
Aber die Moltex ist ja
Ich weiß, aber irgendwie finde ich das ganz, ganz komisch, da auf dem Boden die Bauchtücher jetzt auszubreiten.
Okay. Also ich finde es übersichtlicher auch, ehrlich gesagt. Und wenn da eine Moltex liegt, ist ja nicht wasserdurchlässig oder generell, ich finde, es sieht ein bisschen cleaner aus dann. Und du kannst es einfach dann zusammenpacken und in den Müll schmeißen.
Mhm. Mich würde mal interessieren, was die Hygiene dazu sagt.
Ja, stimmt.
Also mein Gefühl sagt einfach so, nee.
Aber es ist ja schon schmutzig.
Ich weiß, was du meinst. Und ich check das auch mit der Moltex. Ja. Theoretisch ist alles gut. Aber trotzdem, mein Gefühl sagt nein.
Ja, vielleicht also auf einem Tisch, weiß der ein oder andere Zuhörer ja und kann dann noch irgendwann kommentieren.
Ja, wir bitten um Feedback, falls es jemanden gibt.
Ich glaube, wir müssen zum nächsten Thema. Ja. Wir sind schon, glaube ich, jetzt ganz schön weit vorangekommen.
Also das waren die Notfälle im OP. Ihr könnt euch das so vorstellen, es gibt natürlich Notfälle wie bei Grey's Anatomy, wo das OP-Team wirklich anfängt zu schwitzen und loszulaufen und dann funktioniert wirklich alles auch aus dem FF. Ich finde das immer total beeindruckend, wie jeder dann weiß, was seine Aufgabe ist.
Ja, das stimmt.
Es gibt aber eben auch diese Notfälle, wo wir im Dienst angerufen werden. Und da haben wir dann noch eine Stunde, anderthalb Stunden, bevor der Patient überhaupt bei uns ist.
Ja.
Also da hat man dann ganz entspannt Zeit, rüber in den OP zu gehen, sich einen Kaffee zu machen, die Siebe zu holen, den OP-Saal vorzubereiten. Das ist dann ganz easy peasy sozusagen.
Wie machst du das immer mit deinen Kollegen? Also rufst du deine Kollegen dann direkt an oder bei uns gibt es immer einen ersten und zweiten Dienst und der erste Dienst hat sozusagen das Telefon, wo auch alle Anrufe ankommen. Und ich versuche es immer so zu machen, dass wenn es ein Notfall ist, der ein bisschen Zeit hat, dass ich meine Kollegen wirklich erst dann anrufe, wenn der Patient unmittelbar im OP ist und ich dann erstmal alles alleine vorbereite. Wie machst du das?
Nee, also wir haben das damals so gemacht, dass wir zwar auch erstes und zweites Telefon hatten, aber wir haben unseren Kompagnon immer sofort informiert und dann kann man ja zusammen entscheiden, wollen wir uns um diese und diese Uhrzeit im OP treffen und dann gemeinsam vorbereiten und so.
Okay.
Bei so Ausnahmefällen wie zum Beispiel eine Hüftlux.
Ja.
Also eine Hüftluxation, das bedeutet, dass der Hüftkopf seinen original Platz verlässt und aus der Hüftpfanne aus der Hüftpfanne rausspringt und dann der Hüftkopf sozusagen ja einfach nicht mehr da ist, wo er ist. Und das sieht man auch an dem Bein. Das Bein ist dann meistens ein bisschen verdreht und auch länger. Und das kann man ja theoretisch auch alleine beheben. Dafür brauchst du ja nicht deinen Dienstpartner. Das heißt, die Person, die angerufen wird, macht das dann in der Nacht auch alleine. Also bereitet das alleine vor. Das Röntgengerät, wir haben es immer im Aufwachraum gemacht,
ja.
Das Röntgengerät in den Aufwachraum schieben, Schürzen für alle holen, Patient eintragen, OP-Dokumentation, Leute anrufen und dann halt ja gemeinsam die Hüfte wieder in die Pfanne einrenken. Und
das haben wir zum Beispiel gar nicht mitgemacht bei uns.
Nee,
das macht die Notaufnahme mit bei uns.
Ja, wir haben das bei uns im OP versorgt, aber eben im Aufwachraum.
Und ich glaube, über die Notsektio, da machen wir mal irgendwann eine eigene Folge, oder?
Mhm, würde ich auch schön.
Ich finde, das ist so ein interessantes Thema auch und dauert auch ein bisschen länger, das alles zu erklären, würde ich sagen.
Ja, ganz in Ruhe, wirklich den Ablauf. Wie machen wir das? Wie reden wir mit den Frauen? Wie unterschiedlich kommen die Frauen auch zu uns rein? Und also das kann ich jetzt schon mal sagen, aber ihr braucht euch überhaupt nicht schämen. Ich glaube, in der Situation hat man sowieso ganz andere Sorgen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass manche Frauen sich dafür auch ein bisschen schämen, in dieser Situation zu sein. Es ist kalt, sie fühlen sich nackig, sie sind aufgeregt.
Also ich glaube, bei einer Notsektion, da hat keine Zeit mehr, glaube ich, sich Gedanken über Scham zu machen. Also habe ich immer den Eindruck, ich war zum Glück nie in der Situation. Aber ich habe den Eindruck, dass da einfach nur die pure Angst ist.
Also meine Mutter hatte auch einen Kaiserschnitt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich glaube nicht, dass es eine Notsektion war mit mir. Aber ein dringlicher Kaiserschnitt war ich auf jeden Fall. Aber ich weiß auch nicht, wie sich meine Mutter dabei so richtig gefühlt hat. Ich weiß nur, dass sie aufgeregt war. Mein Vater war mit dabei und der wollte unbedingt übers Tuch gucken und das durfte er auch. Und meine Mutter hat immer gesagt, dass sie es so komisch fand, dass er sie mal offen gesehen hat. Das mein ist Papa auch durfte meine Nabelschnur auch durchschneiden.
Ja, das dürfen die ja meistens, die Väter, wenn sie das möchten. Manche möchten das auch gar nicht.
Genau. Machen wir mal eine eigene Folge zu.
Finde ich gut.
Nächstes Thema, und das ist auch eigentlich, oh, das ist so ein Ärgernis für uns, wirklich ein totales Ärgernis. Und jeder, der im Krankenhaus arbeitet, wird das nachvollziehen können, weil das ist überall, glaube ich, gleich. Und zwar geht es um die Urlaubsplanung.
Mein Hassthema. Ich muss heute nämlich meine Urlaubsplanung für nächstes Jahr abgeben und frag mich mal, wie weit ich damit bin.
Ich kann es mir vorstellen.
Also ich weiß, dass ich in den Frühjahrsferien auf jeden Fall eine Woche nehmen muss, weil wir in die Skiferien fahren. Aber frag mich mal, was mit dem Rest ist. Ich weiß es nicht.
Ich finde das auch total schwierig. Also ich bin ledig. Ich bin zwar in einer Beziehung, aber wir sind noch allein. Wir haben keine Kiddies. So. Ich habe eigentlich keine Verpflichtungen anderen Menschen gegenüber und muss es nur fertig bekommen, mit meinem Partner mich da irgendwie so ein bisschen abzusprechen. Und allein das ist für mich eine riesen Herausforderung. Allein schon zu entscheiden, wo ich nächstes Jahr um welche Uhrzeit sein möchte. Jahreszeit.
Ja, ich möchte, woher soll ich das wissen?
Ja, und du hast auch noch Kinder. Ihr müsst ja wirklich Familienurlaub planen.
Genau, wir müssen Familienurlaub planen. Wir müssen uns an die Ferien halten. Mhm. Dann machen wir es ja immer so, dass wir auch mit anderen Familien fahren. Das heißt, ich muss auch gucken, wie die flexibel sind. Mhm. Und die haben teilweise dann so auch Schließzeiten von der Kita noch. Das heißt, das muss man dann auch noch berücksichtigen. Ich finde einfach...
Und boah, hast du das Gefühl, du bist die Person, die es am schwierigsten hat?
Am schwierigsten? Was meinst du?
Ja, also für ein Jahr im Voraus zu planen, finde ich schon extrem schwierig. Ja. Gibt es Leute in deinem Freundeskreis, die in anderen Berufen arbeiten und die auch irgendwie so super weit im Voraus arbeiten?
Also ich habe eine Freundin, die arbeitet auch im medizinischen Bereich, die ist Ärztin. Ich glaube, wir haben es gleich schwierig, aber der Rest arbeitet teilweise selbstständig. Die haben es natürlich einfacher. Also sage ich immer so, die machen es sich nicht einfacher, weil die natürlich in dem Moment, wo sie nicht arbeiten, auch kein Geld verdienen. Ich würde schon sagen, dass diese Planung, weil mir sowas halt auch extrem schwer fällt. Ich bin nicht so der Planungsmensch.
Ich schon, aber nicht ein Jahr im Voraus.
Das ist wirklich, das ist bodenlos.
Ein Jahr im Voraus finde ich schon auch echt heftig.
Wie ist das in der Zeitarbeit? Musstet ihr da auch euren Urlaub ein Jahr im Voraus planen?
Also das ist das super Tolle an der Zeitarbeit. Man muss den Urlaub nicht so weit im Voraus planen. Man kann den relativ spontan einreichen. Also ne, wenn du Einsätze geplant hast, dann sind die Einsätze geplant. Aber in meiner alten Zeitarbeitsfirma war es so, dass ich so 3 Monate im Voraus sagen konnte, okay, in diesem und diesem Monat möchte ich gerne Urlaub machen.
Ja.
So.
Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll.
Ich auch nicht. Tut mir leid.
Also, und jetzt? Ich weiß es noch nicht.
Mal schauen. Du hast auch noch keine Urlaubsplanung geschrieben?
Nein.
Und du musst die heute abgeben? Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Katrin sitzt hier nämlich. Es ist 13 Uhr. Um 15 Uhr beginnt ihr Dienst.
Bis morgen früh um 7.45 Uhr.
Ja, wann willst du das machen?
Ich lasse mir was einfallen, würde ich sagen. Ich frage ChatGPT.
ChatGPT, kannst du mir bitte eine Urlaub... Hey, ja, eigentlich voll schlau.
Meinst du?
Vielleicht. Also wenn die anderen Leute dir sagen, wann sie ungefähr so Zeit haben oder wie es aussieht mit den Kita-Zeiträumen und Schulferien und so, kriegst du ja auch schon mal einen Zeitraum raus, oder?
Ja, vielleicht probiere ich das gleich mal.
Danke. Würde ich auch machen.
Danke, Katrin, für den Tipp.
Also, die Urlaubsplanung ist wirklich immer so ein Thema und ich finde, das ist in unserem Job ein großes Minus,
ja,
weil man so unflexibel ist.
Ja, vor allem hatten wir eigentlich vor, als Familie mal länger irgendwo hinzufahren, aber ich glaube, das wird nächstes Jahr jetzt auch wieder nicht stattfinden. Es ist, wie es ist.
Ich finde es auch so immer so schwierig. Also ist das bei euch so, dass ihr im Team auch manchmal so Streitigkeiten habt wegen Urlaubszeiten? Also, weil... gerade die Mamis, die sich dann halt irgendwie an die Schulferien halten müssen und andere Leute wollen dann vielleicht aber auch in dem Zeitraum, aber Mamas werden bevorzugt, weil sie halt keine andere Möglichkeit haben und so. Das sind ja immer so gängige Themen.
Ja, das ist bei uns auch gerade Thema. Das betrifft auch den einen oder anderen bei uns, der keine Kinder hat oder die keine Kinder hat. Ich weiß immer nicht, was ich davon halten soll. Also ja, ich gehöre ja zu denen, die Kinder haben und da könnte man auch sagen, ich habe den Nachteil, dass ich immer in den Ferien in den Urlaub fahren muss und das ja einfach immer viel teurer ist.
Ja, genau.
Aber trotzdem finde ich, kann man nicht immer sagen, ja, du hast keine Kinder und deshalb musst du jetzt gucken, wo du bleibst. Und wenn da jemand in den Sommerferien in den Urlaub fahren möchte, dann finde ich schon, das muss im Gleichgewicht dazu stehen. Ich finde, da sollte niemand bevorzugt werden. Also ist jetzt meine Meinung.
Ich bin da ein bisschen anderer Meinung.
Also ich habe keine Kinder. Oder?
Ich finde es gut, wenn auf Mütter Rücksicht genommen werden. Also generell nicht nur auf Mütter, auch auf Väter. Also auf Familien, auf Menschen mit Familie. Ich finde es gut, wenn wir familienfreundlicher werden. Und leider sind wir einfach in einem Bereich, wo man halt den Urlaub extrem genau planen muss. Deswegen ein Jahr voraus. Und dann auch, ja, dass man halt nicht in so eine Unterbesetzung rutscht in den Sommerferien. Und da sie halt einfach super beliebt sind, weil es Familien gibt, die in diesen Berufen auch arbeiten. Mein Gott, also es ist total blöd für alle Beteiligten. Aber ich kann total verstehen, dass die Familien da einfach Vorrang haben.
Ja, ich kann es auch verstehen. Trotzdem versuche ich mich einfach immer auch in die Rolle des anderen zu versetzen. Und das wären dann in diesem Fall Menschen, die keine Kinder haben?
Klar, aber bringt ja nichts. Also ich habe ja auch keine Kinder und ich war auch mal in der Situation, wo ich gerne in den Schulferien verreisen wollte. Und das hat dann so auch nicht so geklappt in dem Zeitraum, wo ich gerne weg gewesen wäre. Aber also im
Hast du deinen Urlaub dann abgesagt?
Ich habe den verschoben.
Okay. Wie machst du das denn eigentlich? Weil manche Urlaube muss man ja auch schon buchen. Obwohl du, das machst du wahrscheinlich nicht,
sagen,
ne?
Ich muss sagen, nee. Also ich buche nicht so krass im Voraus. Mhm. Und mein altes Krankenhaus hatte extrem viel Verständnis. Also es gibt im Social-Media-Bereich, und da bin ich ja auch irgendwo einfach tätig, gibt es halt auch immer wieder mal so Events oder so. Und die werden nicht ein Jahr vorher geplant.
Ja, ja, klar.
Da kriegt man manchmal auch so Short-Notice, eine Woche vorher oder zwei oder drei Wochen vorher. Und das ist natürlich in unserer Branche super schwierig, aber mein altes Krankenhaus hat extrem viel Rücksicht genommen. Ich hatte auch immer wieder Überstunden, weil ich halt nicht Vollzeit gearbeitet habe und mir dann manchmal ein bisschen was angesammelt habe an Zeiten. Und dann haben wir es immer so irgendwie versucht hinzubekommen, dass ich einen Ersatz finde oder dass man halt auch sagt, okay, nee, das passt gerade so, wenn da eine Person weniger ist. Und ja, hat immer irgendwie funktioniert.
Ja, das denke ich mir auch immer. Ich versuche mich nicht zu stressen, auch wenn ich heute gerade gestresst bin, weil meistens kriegt man es dann doch irgendwie hin.
Ja, muss man ja.
Wollen wir mal zum nächsten Thema?
Unbedingt. Das sind witzige Momente im OP. Ja. Und Katrin, du hast da, glaube ich, ein paar auf Lager.
Ich habe den ein oder anderen witzigen Moment. Manche kann ich nicht erzählen oder ich weiß nicht, ob ich sie erzählen kann, da muss ich mich nochmal erkundigen, aber einen witzigen Moment habe ich auf jeden Fall jetzt hier parat. Und das war, da war ich auch noch relativ am Anfang und wir haben laparoskopisch operiert, also minimalinvasiv. Und da sagte der Operateur irgendwann zu mir, ja, gib mir die Schere. Und er meinte natürlich ein minimalinvasives Instrument, also eine Schere mit einem langen Schaft, den man durch diese Trokare schiebt. Und ich habe ihn einfach
Eine Cooper-Schere
gegeben. Und hast auch erstmal nicht gecheckt und war so, hä? Und er hat mich auch nur angeguckt, hat mit dem Kopf geschüttelt und dachte so, ja, ist sie bescheuert?
Also, ja, okay, das ist witzig, aber ich glaube, das ist mir auch mal passiert, dass ich kurz echt so komplett brain dead war und
was? Ja. Und du denkst dir im Nachhinein so, oh, peinlich.
Aber manchmal gibt's ja auch so Momente, während gerade am Anfang, weißt du, bei einer Laparoskopie, wo sie dann doch nochmal so ein normales Instrument haben wollen, weißt du?
Ja, es war aber nicht ganz am Anfang. Ja, okay. Es war wirklich.
Ich wollte dich gerade hier aus der Situation retten, Katrin.
Nein, du, ich habe kein Problem damit, mich zum Deppen zu machen. Und ich war auch froh, dass es immer so ein bisschen bei solchen OPs gedämmter ist, das Licht, weil ich bin extrem rot geworden. Ich weiß noch, am Anfang ist mir immer so heiß geworden, wenn ich irgendwelche Fehler gemacht habe. Mittlerweile bin ich schon abgewohnt und denke mir, ja, okay. Ach,
Und wir reden ja hier auch nicht über Fehler, wo ein Patient jetzt richtig gefährdet ist.
Nein,
oder so.
Das niemand
ist
war gefährdet, nur, genau, aber es war einfach dumm.
Ein dummer Fehler, den man in einer Sekunde wieder begleichen kann, also ohne Konsequenzen.
Ohne Konsequenzen, außer dass ich danach noch oft gelacht habe. Und bei dir?
Also ich habe jetzt echt lange überlegt.
Luisa hat keine witzigen Momente,
doch,
im OP.
Doch, aber Leute, es ist...
Luisa ist so knallhart.
Ja, genau. Ich bin immer... immer topfit und mir passiert nie irgendwas Peinliches. Nein, also mir passiert schon auch regelmäßig was Peinliches. Ich verdränge das nur, glaube ich.
Ja.
Also ich denke da jetzt nicht mehr so drüber nach oder so. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ich auf der Arbeit auch anders bin als privat. Und wenn mir da so Sachen passieren, das meiste bin ich immer irgendwie so, keine Ahnung, das... Ich weiß nicht, wohin das verschwindet in meinem Stübchen, aber ganz weit
ins Hinterstübchen, meinst du?
Ganz weit ins Hinterstübchen, aber.
Ins Nebenzimmer?
Ja, da, wo niemand hinguckt.
Ins Gästezimmer. Okay, also du hast keinen witzigen OP-Moment. Ja, vielleicht fällt dir zur nächsten Folge einer ein.
Ich muss aber auch sagen, ich bin schwierig zum Lachen. Also mich bringt man nicht so schnell zum Lachen.
Okay.
Du bringst mich zum Lachen, aber vielleicht matcht unser Humor da auch ganz gut. Ich habe aber super viele Freundinnen, die schon als witzig empfunden werden von anderen Leuten, die ich persönlich aber nicht so witzig finde. Habe ich aber auch mit Arbeitskollegen und mit Partnern gehabt und
ja.
Also, und dann fällt mir auch immer wieder auf, auch meine Mutter und meine Schwester sind ein hartes Publikum.
Also man kann euch nicht so einfach zum Lachen bringen. Dann nehme ich das jetzt mal als Kompliment.
Ja, mach das.
Okay, weil ich glaube, wir haben heute schon das ein oder andere Mal gelacht.
Ja, schon.
Vorhin der Moment war witzig.
Das war, oh Leute, das war Gold wert. Wir haben kurz überlegt, okay, welche Themen haben wir denn so? Und Katrin war halt gerade echt voll fertig und hat darüber nachgedacht, so, oh nee, ich habe heute noch einen Dienst und so. Und eigentlich möchte ich nur nach Hause und chillen und sowas. Und dann sitzt sie da, während sie eigentlich voll müde mich gerade anguckt und sagt so, ja, eigentlich können wir auch nochmal darüber reden, was man machen kann, damit man sich im Schichtdienst nicht so kaputt macht.
Ja.
Ich guck sie so an.
Work-Life-Balance. Also hat bei mir nicht funktioniert.
Nee. Dein aber Blick auch dabei. Also wirklich, das ist die Ironie in
aber
sich.
Aber bis ich gecheckt habe, dass genau ich gerade in der Situation bin und es nicht geschissen bekomme, Work-Life-Balance zu machen, ist ein Moment vergangen. Aber das war ein Moment, wo ich dich zum Lachen gebracht habe.
Ja.
Ja.
Also das war köstlich.
Jetzt aber mal ehrlich, was machst du denn, um das alles unter einen Hut zu bringen und dich dabei gut zu fühlen?
Ich fühle mich nicht immer gut, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin auch manchmal oft überfordert. Wenn du arbeitest und Dienste machst und spät, früh, Ruf, 24 Stunden, selbst wenn du dann nicht Vollzeit arbeitest, ist das ja immer noch ein heftiger Workload, der trotzdem auf die Vollzeitstundenwoche von einem Menschen kommt, der im Büro arbeitet. So.
Ja.
Klar, nicht zu Regelzeiten und auch mal über Nacht und so. Da sammelt man ja auch viele Stunden an. Aber
ja, aber wie oft arbeitest du nachts auch? Ne?
Ja, genau. Das ist es eben auch, was dann deinen Schlafrhythmus beeinträchtigt und dadurch auch so deine Kapazität von dem, wie du emotional aufgestellt bist. Weil wenn du Schlafmangel hast, und ich bin zum Beispiel auch jemand, der extrem schnell auf so Schlafstörungsrhythmus Sachen anspringt, also wenn ich nicht immer relativ zu ähnlichen Zeiten einschlafe, dann habe ich schon ein Problem.
Mhm.
Und dann bürgert sich das bei mir auch ein, dass ich teilweise müde werde, dann so ein bisschen Dämmerschlaf bin, aber nicht richtig schlafen kann, wieder wach bin, dann gehe ich Zähne putzen und oft bin ich dann erst um was 1 Uhr oder 2 Uhr richtig im Bett, sodass ich auch schlafen kann.
Ja.
Und das ist halt blöd, wenn man am nächsten Tag um 5.30 Uhr oder 6 Uhr wieder aufstehen muss.
Ja, also da können wir euch nicht wirklich Tipps geben, stelle ich fest.
Doch, ich bin ein Fan vom Planen. Also wenn ich meinen Dienstplan habe, ich habe so eine App, die heißt Supershift. Das ist jetzt keine Werbung, die gibt's bei Apple einfach oder auch bei Android bestimmt kostenlos im Apple Store oder im Android Store. Darüber trage ich mir immer meine Schichten ein und auch meine Termine an dem Tag von Dingen, die ich einfach gerne für mich mache, bis hin zu Sachen, die ich erledigen muss. Und die versuche ich dann auch immer so zeitlich zu kodieren. Das geht auch. Das heißt, man hat da wirklich eine Übersicht, wann man was machen möchte. Und wenn ich etwas nicht schaffe, bin ich dann aber auch nicht böse mit mir. Und wenn ich etwas geschafft habe, dann lösche ich die auch immer raus. Dann hat man so ein Belohnungssystem und weiß so, ah, das habe ich jetzt schon abgehakt. Das finde ich immer sehr gut. Und ich habe auch gelernt, dass ich mir einfach nicht mehr zu viel für einen Tag vornehme.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp, dass man da ein bisschen nachsichtiger mit sich auch ist.
Oder dass man sagt, ich habe einen Tag, der richtig voll ist, wo ich weiß, ich bin danach echt extrem fertig, aber dann habe ich den geschafft und der nächste Tag, der wird entspannt.
Ja, das ist ein guter Tipp.
Ja.
Nachsichtig.
Nachsichtig mit sich selber sein ist so wichtig. Wenn man mal was aus Kapazitätsgründen nicht schafft und es eigentlich unbedingt machen wollte und dann vielleicht auch so das Gefühl hat, oh, andere Leute kriegen das doch auch hin und wieso schaffe ich das jetzt heute nicht mehr? Warum bin ich so müde? Warum bin ich so kaputt? Jeder kommt ja aus einer anderen Situation.
Ja, und auch ich finde immer andere Leute, ja, woran machst du das fest? An deren Posts bei Social Media zum Beispiel? Das ist ja auch immer nur ein kleiner Einblick, den man da bekommt oder den man sehen soll. Ich glaube, den meisten geht es so wie uns.
Und ja, oder auch, also muss gar nicht mal jetzt auf Freunde bezogen sein, die auf Social Media aktiv sind oder auch in dem gleichen Beruf arbeiten, sondern vielleicht einfach ein Telefonat mit einer Freundin und sie hat heute richtig viel geschafft und du hast deine Sachen nicht hinbekommen. Ja. Also ist ja egal, man vergleicht sich ja in so vielen Ebenen. Und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, Vergleich regt oft auch dazu an, dass man sagt, hey, komm, ich ziehe das jetzt auch nochmal durch. Aber man darf sich niemals zu sehr vergleichen und man muss immer daran glauben, dass man halt für sich selbst eine Energie hat, die kein anderer hat.
Ja, und deshalb finde ich Vergleichen, also ich persönlich finde es nicht gut. Ich glaube, man sollte auf sich schauen und ich glaube, man sollte für sich den richtigen Weg finden und das richtige Pensum. Vergleich macht, also setzt mich unter Druck, mich persönlich. Aber auch da.
Ja, vielleicht ist Vergleichen das falsche Wort. Vielleicht ist es eher so, andere Sachen auch wahrnehmen und daraus vielleicht auch eine Motivation ziehen. So, hey, guck mal, die schafft es auch oder er schafft es auch. Ich schaffe das auch, heute noch das und das und das zu machen. Nach dem Schichtdienst, keine Ahnung, noch zum Sport zu gehen, zu kochen für die Familie, aufzuräumen und vielleicht noch ein Video zu schneiden, jetzt in meinem Fall. Aber ich finde auch immer, dass man, also wir müssen alle lernen, uns selbst nicht so krass unter Druck zu setzen.
Ich finde, wir beide haben diese Woche ganz schön viel geschafft.
Ja, finde ich auch. Und ich muss sagen, es fühlt sich gut an, aber es fühlt sich auch nicht so an, als wäre es irgendwie, es hat mir auch richtig Spaß gemacht.
Mir auch.
Es war keine Bürde oder so.
Nein, es war eine richtig erfolgreiche Woche.
Wir hatten echt eine richtig tolle Zeit. Wir waren in Bremen drehen.
Ja.
Und haben da den lieben Oles getroffen und Süleman.
Ganz,
und die
ganz
Jungs
liebe
sind so
Menschen.
Lieb. Ja. Ja, wirklich.
Es hat so Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so viel gelacht habe.
Ja, und die haben auch einfach so eine positive Energie.
Fand ich auch, ja.
So richtig, also wirklich, du merkst, das sind beides herzensgute Menschen.
Ja.
Und das ist mir inzwischen richtig wichtig geworden. Wenn ich mich mit Menschen treffe, muss ich sofort diese Energie spüren, dass das gute Leute sind, die einfach so Wärme ausstrahlen.
Ja.
Das ist mir extrem wichtig geworden. Und Leute, bei denen ich sofort irgendwie ein komisches Gefühl habe, die lasse ich gar nicht mehr ran.
Ja, ist auch richtig. Ich bin nach Hause gefahren am Samstag und ich hatte so gute Laune.
Ja,
guck. Ich war richtig so, oh.
Ich finde auch, das war ein toller Tag. Katrin, zum Schlusswort, möchtest du noch mal einen nervigen Satz raushauen, den man im OP immer wieder hört und der dich einfach nur zur Weißglut bringt?
Ja, kann ich machen.
Oh, ich weiß, was jetzt kommt.
Ich sag eine Sache dazu.
Warte mal, ihr könnt euch auch euren Satz überlegen und den mal in die Kommentare hauen.
Oh, da bin ich gespannt.
Ich auch.
Was da kommt. Ich sage jetzt nur einen Satz dazu und der geht genauso. So wie immer.
Ich hasse diesen Satz. Ich hasse diesen Satz. Oh, in der Ausbildung war das auch immer so schlimm, wenn du eine Frage hattest und du wolltest einfach nur eine klipp und klare Antwort und jemand guckt dich an und sagt, so wie immer.
Boah.
Ja, danke für gar nichts.
Dieserjenige hat einfach nur Schläge verdient.
Ja, vor allem so wie immer. Du kannst, also es ist ja nicht immer so wie immer.
Nein.
Es gibt so oft irgendwelche...
Es ist genau,
Sachen,
gerade im OP ist es nicht so wie immer.
Genau.
Und ja, die Lagerung und man kann mal auch drüber streiten und wo was dann hingehört. Aber wenn jemand fragt, dann hat es ja einen Grund.
Ja.
Und wenn dann die Antwort kommt, so wie immer, boah, dann...
Man kommt halt kein Stück voran.
Nein.
Diese Person kann einem ja nicht helfen dann auch. Das ist ja so dumm, weil man verlangsamt seine eigenen Prozesse dadurch ja auch.
Total, aber diesen Satz gab es bei dir im Krankenhaus auch oft.
Ja klar, den gibt's überall. Also ich bin mir sehr sicher, ihr kennt den wahrscheinlich alle, wenn ihr im Krankenhaus arbeitet.
Ja. Ich finde, damit beenden wir diesen Podcast auch heute.
Ja, es war schön.
Es war schön, du fährst jetzt in den Urlaub.
Yay!
Ich werde dich vermissen, meine Liebe.
Glaube ich dir. Ich dich nicht über die Zeit. Ich werde die Zeit meines Lebens haben.
Ich habe mir gerade diesen positiven Satz so richtig rausgequält, dass ich dich vermissen werde. Ich werde dich auch nicht vermissen.
Ich werde dich auch vermissen. Aber wir telefonieren ja auch, wir sind ja trotzdem im Kontakt. Und ich freue mich einfach auf die Zeit. Ich habe gerade mal das Wetter gecheckt. Mein Koffer ist gepackt, Badesachen und kurze, knappe Shorts und Sommeroberteile, denn es sind noch glatte 27 Grad in Portugal, schön, in Lissabon. Und meine Managerin ist mit ihrem Verlobten auch in den Zeitraum in Lissabon.
Oh, wie toll.
Das heißt, wir machen ein bisschen, ja, Paarurlaub auch zusammen. Also, ne, so 2-3 Abende vielleicht in der Bar.
Ja.
Ich freue mich richtig doll.
Ich wünsche dir viel Spaß, erhol dich. Komm gebräunt wieder.
Ich versuch's.
Vergiss nicht, dich einzucremen.
Immer. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Das war's mit Saalgeflüster für heute.
Wenn es euch gefallen hat, sagt's weiter. Wenn nicht, dann sagt uns gerne warum. Und denkt daran, was im OP passiert, bleibt meistens nicht da. Bis nächste Woche.